Hallo und herzlich willkommen bei ADHS Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohwieder. Ich bin ADHS-Coach, arbeite mit Erwachsenen, die ADHS haben, und ich habe selber ADHS. Und heute habe ich eine bezaubernde Person zu Gast. Das ist Mika, die kennt ihr schon, wenn ihr die Chaos-Folge gehört habt oder wenn ihr regelmäßig den Soda Club Podcast hört. Da ist sie nämlich eine der GastgeberInnen. Und wir wollen heute über ADHS und Liebe sprechen. Ich schätze Mika sehr für ihre Art, wie sie ihre Gedanken ausdrücken kann. Ich mag ihre Gedanken so sehr und darum freue ich mich super, dass sie da ist. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Mika, schön, dass du da bist.
Hallo Katrin, schön, dass ich da sein darf.
Oder dass du wieder da bist.
Ja, genau. Ich freue mich total, dass ich zurück sein darf.
Ich freue mich auch und freue mich, dass wir sprechen. Wir haben ja durchaus schon mal telefonisch Kontakt gehabt wieder oder per Sprachnachrichten. Aber so ist eigentlich viel cooler.
So haben auch noch andere Leute was
davon. Auch noch, hoffentlich.
Nicht nur wir. Wir generieren Mehrwert.
Ja, genau. Also heute, genau, wir würden total gerne für euch da draußen Mehrwert generieren zum Thema ADHS und Liebe. Und also warum das jetzt heute dran ist, ist, weil ich dachte, okay, Katrin, bleib mal bei deinem Alphabet und da ist jetzt L dran und Liebe kommt mir da immer ganz schnell. Und ich dachte, ich weiß übrigens, wir haben ja eben gedacht, wie ist das denn gekommen, dass ich mit dir sprechen wollte? Und ich glaube, das kam einfach, mit wem möchte ich gerne darüber sprechen? Und weil ich habe mir gedacht, wahrscheinlich, du hast bestimmt Gedanken dazu. Und schöne Gedanken und auch was Anregendes und auch andere Gedanken nochmal als ich, die sich schön ergänzen können. Ja. Und dann hat das auch geklappt. Das ist schön, das freut mich sehr.
Ja, mich auch.
Ich möchte das heute nicht so super praktisch angehen. Ich habe manchmal auch E-Mails, die ich kriege, so ganz konkret, was können wir machen? Und vielleicht kommt das heute auch vor. Und vielleicht aber dann nochmal ein anderes Mal. Aber wir haben ja eben so gedacht, wir sprechen über was ist, also so eigentlich so mit ADHS lieben, also wenn du ein ADHS-Gehirn hast, liebst du? Und wie ist es, wenn du eine Person liebst, die ADHS hat? Und dass wir uns da so auch gleichzeitig an so Phasen wie Dating und dann die Beziehungsphase, vielleicht auch, wenn es passt, das Ende einer Beziehung, da entlang hangeln. Und das wollen wir jetzt mal machen, oder?
Mhm. Ja, lass uns loslegen.
Ich bin ganz aufgeregt.
Dating.
Ich finde es immer spannend. Oder andersrum, wir haben uns ja auch vorher schon unterhalten, dass manche Leute ja auch generell immer fragen, so was bin ich und was ist meine ADHS und wie beeinflusst das Ganze? Vielleicht können wir das schon mal vorwegnehmen, dass wir darüber schon mal sprechen, weil dass wir wissen, dass wir so ein bisschen klar rüberbringen, wie wir für sich ganz ähnlich vielleicht so ganzheitlich so einen ADHS-Menschen sehen. Du hattest da Gedanken dazu, möchtest du die nochmal mit der Welt teilen?
Ja, hallo Welt. Ich finde, das ist eine total schwierige Frage, die ich aber von mir selber total gut kenne. Dieses, was bin ich in Anführungsstrichen und was ist die ADHS? So als ob das was wäre, was außerhalb von mir liegt. Mhm. Als ob es sozusagen das Echte gäbe und dann gibt es noch die ADHS. Und ich glaube, für mich persönlich, dass ich bin mit dieser Frage nie so richtig weit gekommen. Mhm. Also es gibt natürlich Sachen, wo man sagen kann, ja, okay, gut, das ist jetzt erklärbar, auch mit der ADHS. Oder das sind so Aspekte, die was damit zu tun haben. Aber trotzdem bin ich ja ein vollständiger Mensch, den man nicht aufteilen kann in sozusagen der ADHS-Teil und der normale Teil. Und natürlich habe ich meine Erfahrungen gemacht, einfach als ein Mensch in dieser Welt und habe als Kind, als Jugendliche in meiner ganzen Geschichte meine Lektionen sozusagen gelernt, also meine Haltung zur Welt entwickelt. Und das ist bestimmt auch dadurch beeinflusst, dass ich ADHS habe und ganz lange auch unerkannt ADHS, also meine ADHS unerkannt war. Aber es ist ja auch sozusagen einfach ich, also wie sehe ich die Welt, wie sehe ich Beziehungen, was ist mir wichtig, wie sind meine Werte, all diese Dinge, die sind ja auch von Mensch zu Mensch total unterschiedlich, ADHS oder neurotypisch hin oder her. Und es gibt aber so ein paar, ich weiß nicht, so ein paar vielleicht so Eigenheiten, wo ich so merke, so zum Beispiel, wenn wir jetzt über Dating reden, dass für mich in Phasen, wo ich Single war und sozusagen daten wollte, diese Apps mich halt so krass gekriegt haben. Also einfach diese Dopamin, dieses Dopaminkarussell, immer irgendwie Leute, neue Leute zu sehen oder auch irgendwie neue Leute zu bewerten. Und das hat mich zwischenzeitlich auch total unzufrieden gemacht. Und ich habe aber nicht so richtig damit aufhören können. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel so ein Aspekt, den ADHS-Gehirne vielleicht, wo sie stärker anfällig für sind. Das hat ja aber dann erstmal nicht viel mit Liebe zu tun, sondern das hat mit der Programmierung einer App zu tun.
Ja.
Und dann gibt's halt auch diese Phase, so, ne, du schreibst dann mit Leuten und vielleicht bist du auch schneller dabei. Leute, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welche Richtung swipen.
Swipe also right Leute, ist, glaube ich, ja, oder?
Okay, also zu Leuten ja zu sagen, sage ich jetzt mal. wo man, wenn man nochmal 2 Sekunden drüber nachdenken würde, vielleicht gar nicht mehr ja sagen würde. Und dass aber sozusagen diese, auch die Impulskontrolle, also vielleicht auch eine Rolle spielt. Und dann hat man so verschiedene Nachrichten, die man dann so managen muss. Und das war auch so ein Punkt, wo ich für mich so dachte, oh Mann, ey, ich habe ja schon Probleme, den Leuten in meinem Leben zurückzuschreiben, die mir richtig wichtig sind. Mhm. Und jetzt schreibe ich irgendwie stundenlang mit irgendwelchen random Typen in meinem Fall, wo ich so denke, hä? Why? So, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung erstmal mit Dating und mit Apps. Ja. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst.
Ja, also dieser krasse Kick von diesen Apps verbunden mit Selbstwertthemen und Befürchtungen und Ängsten um das herum, wen man liked, wem man schreibt, was man vielleicht schreibt, was das bedeutet, wenn man jetzt da diese Person trifft. Also ich kenne das, dass emotionale Regulation da sehr gefordert war und oftmals nicht anwesend oder wenig anwesend, wenn das darum ging, das in den Alltag zu integrieren. Und vielleicht, also das eine ist erstmal so dieses reine, ja, okay, kennenlernen. Erstmal gucken, okay, wo swipe ich die Person und gibt es dann ein Match und was macht man dann? Und dann aber ja auch dieser nächste Schritt, dann organisieren zu müssen, wo man sich sieht. Und Ängste und Befürchtungen damit drumherum. Und ich kenne von mir, dass ich mir da echt früher einen riesen Kopf drum gemacht habe. Und das schreibe ich durchaus, ich schreibe jetzt auch eine Erfahrung zu, also man kann ja auch daten irgendwie üben, aber auch meinem Gehirn zu, dass das sehr assoziativ in alle Richtungen gedacht hat. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch anderen Leuten so geht, sodass das sehr gut aufgeblasen war. Mir hat das da sehr geholfen, das dann anderen zu erzählen, die dann das ein bisschen relativieren konnten. Und ich dann versuchen konnte, das aufzunehmen, was die sagten. Und dann, dadurch ein bisschen mir geradeaus auf Menschen zuzugehen, ohne so viel Befürchtungen zu haben. Das hat aber auch damit zu tun, was man so erwartet oder was man so, wir haben ja auch über das Thema Bindung schon mal irgendwie so oder Bindungstypen gesprochen, dass je nachdem, mit was für Wünschen man auf so eine Partnersuche geht, hat das ja auch zu tun. Aber ich finde es auch super spannend, eine Person, die vielleicht ganz doll auf der Suche ist, versus eine Person, die ganz doll auf der Suche ist und ADHS hat, ob das dann vielleicht noch ein bisschen doller ist oder so. Mhm. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich habe da keine Forschung drüber.
Also ich glaube, was sich vielleicht schon sagen lässt, ist, dass viele Menschen, die erst im Erwachsenenalter mit ADHS diagnostiziert wurden und viele Jahre damit zugebracht haben, sich zu fragen, warum bin ich so? und da ja auch ein Leidensdruck entstanden ist, dass da auch meistens eine Selbstwertthematik irgendwie am Start ist, ne? Also dass einfach über diese vielen Jahre der eigene Wert oder der Glaube an den eigenen Wert eben einen Knick gekriegt hat. Und das zeigt sich natürlich beim Dating. Also das zeigt sich ja am allermeisten im Normalfall da, wo es um was geht, ne? Und wo man sich irgendwie zeigt und wo man jemanden kennenlernt, wo es auch, naja, es gibt ja, es ist ja auch so ein bisschen, ja, so der Datingmarkt, so da geht's ja auch irgendwie um nochmal auf so einer anderen Ebene um Wert, ne? Also wer findet mich toll? Wen finde ich, also das gar nicht so sehr die Frage ist, nur wen finde ich eigentlich toll, sondern auch Wert darüber quasi vermittelt wird, wer mich toll findet. Ja. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsdruck.
Ja, genau das. Dann höre ich oft sowas wie, ich weiß gar nicht, ob ich daten kann, weil ich nicht weiß, ob ich so, wie ich jetzt gerade bin. Also das ist das ähnlich, aber gar nicht erst losgehen zum Daten, weil ich ja gar nicht liebenswert bin. Ich darf das alles gar nicht haben an Eigenschaften und an Schwierigkeiten, weil ich vielleicht einer Person zu viel bin, zu chaotisch, zu, alles sowas. Mhm. Das kriege ich auch ganz, ganz viel mit. Und das ist das eine, was ich dachte. Und dann dachte ich gerade auch noch an das Dating selbst und die sehr aufrichtige Art von manchen, vielen Menschen mit ADHS. Also einmal haben wir das Masking, dass man vielleicht ganz angestrengt so tut, als wäre man ganz anders, als man ist, sich dann aber wie ein Imposter vorkommt. Oder total authentisch alles raushaut, was es so gibt. Und Leute, und sofort aber auch vielleicht in eine sehr starke Intensität geht, was ja auch schön sein kann, aber vielleicht entweder Leute überfordert oder andere Leute steigen total drauf ein und man ist dann aber auf so einer Ebene gleich, die schnell dazu führt, dass etwas sehr stark erhoben wird, was vielleicht im Alltag nachher gar nicht Bestand haben kann.
Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man Angst hat, im Dating sozusagen Versprechungen zu machen, unbewusst, die man dann nicht einlösen kann. Mhm. Weil wir kennen ja die Erfahrung, dass wir in sehr kurzer Zeit sehr viel in Anführungsstrichen leisten können und dass uns das manchmal dann nach hinten hin so ein bisschen auseinanderbröckelt.
Da denkst du aber, dass die das schon alle immer wissen, dass sie Versprechungen machen, die sie eventuell nicht halten. Das gibt es das einmal, es gibt aber auch die es vergessen.
Ja, also aber das ist ja total schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Sozusagen am Anfang, was ist jetzt gerade meine Begeisterung? Also das kickt ja auch, das kann ja total kicken, jemanden neu kennenzulernen. Ja. Also dann alles über diese Person rausfinden zu wollen, wie so ein Hyperfokus auf einen Menschen, ne? Und dann weißt du, innerhalb von kürzester Zeit bist du Experte oder Expertin für diese Person und du weißt, was seine Mutter zum Frühstück isst und du weißt irgendwie, wie die Katze hieß, die sie in ihrer Kindheit hatte und keine Ahnung was. Und dass das natürlich auch bei der anderen Person auch was auslöst im Sinne von, okay, da will jemand mich wirklich kennenlernen und das stimmt ja auch. Die Sache ist nur, dass man vielleicht unter Umständen in dieser Begeisterung und in dieser, ja, ich sag's vielleicht schon mal Obsession mit einer neuen Personen so ein bisschen vergisst, was das dann eigentlich langfristig wird. Mhm. So. Und dass man dann, wenn dieser Hyperfokus vorbei ist, vielleicht ist das dann gar nicht mehr so interessant. Oder die Person, oder plötzlich erlebt auch die andere Person so einen Knick in der Aufmerksamkeit und fragt sich so, was ist denn jetzt anders? Ne? Also ja, genau. Das meine ich auch, dass. Das ist ja gar nicht unbedingt Absicht so, ne? Und das kann man natürlich auch von Mal zu Mal vergessen. Aber ich glaube, dass wenn man das lange immer wieder gemacht hat, du siehst das ja irgendwann in der eigenen Geschichte, diese Beziehungen, die sehr schnell sehr nah werden und dann aber irgendwie so nicht mehr. Mhm. So.
Ja. Genau, da ist ja ganz viel, wir haben immer dieses Thema Stimulation, also es stimuliert halt unglaublich und setzt Energien frei. Und was dazu noch kommt, ist das andere, dass manchmal Menschen, wenn die dann diese Stimulation dadurch nicht mehr so kriegen, denken, es ist mit der Beziehung was falsch.
Ja.
Und das muss ja auch nicht sein, ne? Sondern es kann vielleicht sein, dass es wunderbar passt und manche Leute dann aber denken, oh, ich habe jetzt hier diesen Kick nicht mehr, dann ist das offensichtlich nicht mehr das große Ding. Mhm. Oder so. Finde ich auch immer noch irgendwie wichtig, dass man da guckt, so, okay, ich habe vorher damit dadurch Vollstimulation gekriegt, vielleicht kann ich jetzt mal den Menschen betrachten und mich auch betrachten und uns zusammen und gucken, wie ich meine Stimulation wieder woanders herkriege, was ja eigentlich sowieso nicht gut ist, das so immer nur aus anderen Leuten zu ziehen. Also zumindest nur aus einer Person. Das ist dann wirklich ganz schön viel Verantwortung für diese Person.
Ja, ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, das ist so wichtig, deswegen wiederhole ich es einfach nochmal, auf sich zu gucken, ne? Und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich mit der anderen Person. Nicht nur weiß ich, wie ich sein muss, damit die andere Person mich mag, weil wir können alle, wir sind sehr gut im Rollenspielen, also würde ich jetzt mal behaupten, die meisten Menschen mit ADHS wissen relativ schnell, intuitiv, wie sie das passende Gegenstück zu einer anderen Person sein können, sondern eben zu gucken, naja, wie fühle ich mich denn? Was möchte ich denn? Und eben nicht, weil sonst eben diese Gefahr ist, dass man so krass im Außen ist, auch im Außen bei der anderen Person und die ganze Energie auf diese Person, ja, leitet. Und am Ende ist man selber so ein bisschen müde. So.
Ja. Ja, danke dafür nochmal. Ich dachte gerade, wenn du das mit dem passenden Gegenstück sagtest, dass ich gerade mit einer Person gesprochen habe, die ADHD sozusagen vereint, also Autismus und ADHS beides diagnostiziert hat. Und diese Person hat gesagt, dass das ganz fremd für sie ist, dass man immer so was genau macht, sondern sie findet das ganz fremd, sondern ist immer so, wie sie ist, so ungefähr.
Ja, voll geil.
Aber genau, das würde ich eigentlich mich jetzt interessieren, ob andere Personen, die sich auch beidem zuordnen, Autismus und ADHS, das auch so sagen oder ob sie es vielleicht in Beziehungen doch manchmal machen, dass sie versuchen, sich passend zu machen. Oder ob das eine andere Art von passend machend ist. Das eine ist intellektuell, ich habe gelernt, was normal ist, also im Bereich Autismus, ich habe das abgeguckt und habe dann diese Normen abgespeichert und vergleiche dann und verhalte mich dann dementsprechend. Und das andere ist so dieses intuitive, emotionale vielleicht, wie wenn man das versucht zu trennen zwischen ADHS und Autismus, wenn das so geht, ich weiß es nicht.
Ich weiß das auf jeden Fall, also von mir mit ADHS, wenn ich jetzt so in vergangene Beziehungen gucke, da war ein Thema eigentlich schon so, wie bin ich die perfekte Freundin? So, wie bin ich besonders verständnisvoll? Wie bin ich, wie bin ich auch ein Mehrwert für das Leben der anderen Person? Und dass darüber auch immer wieder meine eigenen Bedürfnisse für eine ganze Zeit in den Hintergrund getreten sind, bis ich das irgendwann nicht mehr ignorieren konnte.
Und dann ist man sauer auf die andere Person.
Und dann ist man sauer, genau, weil man sich auch nie so gezeigt hat, wie man eigentlich ist. Und plötzlich hat man das Gefühl so, okay, ich muss jetzt hier so ein Schleier lüften oder irgendwie muss ich jetzt hier so ein Geständnis ablegen, dass ich eigentlich nie wirklich so war, wie ich wirklich bin, sondern habe jetzt plötzlich, komme ich um die Ecke mit meinen 3000 Bedürfnissen, die ich vorher aber nie kommuniziert habe und mache dann, auch noch, hab doch das Gefühl, dass die andere Person mir damit auch so ein bisschen was angetan hat. So, ne? Also das kenne ich aus meiner Geschichte und gerade auch ich habe ja viele Jahre viel zu viel getrunken und aus der Zeit kenne ich das auf jeden Fall besonders. Also dass ich auch zum Teil auch dann getrunken habe, sozusagen, um eben diese Bedürfnisse auch vor mir selber zu verstecken. Weil das ist ja genau das Ding. Das ist ja kein bewusst ablaufender Prozess, sondern man will sich ja auch ein bisschen vor sich selbst verstecken und man wünscht, oder mir ging es so, ich habe mir ja auch wirklich gewünscht, dass ich so eine perfekte Freundin bin oder dass ich wirklich diese perfekte Partnerin mit diesen so ganz unkompliziert bin und immer so irgendwie cool drauf und so. Das wollte ich ja wirklich alles sein und ich habe jedes Mal wieder gehofft, dass ich das diesmal schaffe, das auch zu bleiben und das habe ich aber halt nicht geschafft.
Ja, weil das es ja auch gar nicht gibt.
Nein, natürlich nicht. Ein furchtbares Unterfangen.
Also ich würde an alle da draußen, die selber ein bisschen so ein ADHS-Ganz- oder Gar-Nicht-Thema haben, mal gucken, wie oft sie denken, etwas müsste perfekt sein. Also auch, achtet mal auf eure Sprache. Ich habe das erlebt, das oft, dass Leute sagen, naja, ich habe schon das gemacht, ist halt noch nicht perfekt, aber wenn sie das, wenn das jemand ständig sagt, dann ist das bei denen drin, dass sie glauben, dass es perfekt sein muss. Das ist jetzt ein kleiner Ausschweifer, was auch Richtung Selbstorganisation oder sowas erlebe ich ganz oft beim Coaching, dass da offensichtlich der Perfektheit, der ganz oder gar nicht Anspruch so stark ist, so dass auch immer kleine Erfolge so ganz richtig schon, so gar nicht richtig gesehen werden kann, weil eigentlich der Anspruch ist, es müsste perfekt sein. So, wir sind ja, ich will nochmal gucken, wir sind beim Dating. Und ja, vielleicht können wir nochmal so auf das Thema Hyperfokus auf eine Person oder so gehen. Weil das ist ja auch was Tolles. Ne? Menschen mit ADHS können am Anfang richtig, ist es ganz großartig. Und wenn sich daraus eine schöne Beziehung entwickelt, ist das ja umso besser. Wir wollen ja auch nicht nur jetzt vielleicht die ganzen Probleme ansprechen, sondern es kann ja auch toll sein, was man da alles dann kreiert, welche Energien man aufbringt und wie diese Anfangszeit dann ist. Das ist auch was ganz, ganz Großartiges, das ich glaube wichtig ist für alle, dass man das irgendwie weiß, dass es halt eine Anfangsbegeisterung ist und dass das nicht deswegen heißen muss, dass das jetzt, dass man am besten sofort zusammenzieht und dass die Konten verbindet, 15 Kinder kriegt. Es geht alles nicht gleichzeitig und vor allen Dingen auch nicht bei allen Menschen, die zusammen sind.
Wie oft ich schon auswandern wollte. Aber das Gute ist ja dann, dass Auswandern auch viel mit Bürokratie zu tun hat und so und das auch eine Hürde.
Ja. Jetzt kann man sehr gut, dass doch die Gesellschaft nicht komplett für ADHSler da ist, weil sie dadurch uns manchmal Steine in den Weg legt, die dann dazu führen, dass man nicht impulsiv immer auswandert für andere Menschen. Das ist doch gut. Ja, oder dadurch, durch diese Begeisterung achtet man vielleicht auch nicht, ob wirklich die Lebensentwürfe ähnlich sind, ob das wirklich, ne, was möchten eigentlich beide Menschen von einer Beziehung? Das will man sich am Anfang am liebsten gar nicht angucken. Aber wenn das total auseinandergeht, dann ist das natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Das wird dann manchmal in so einer dieser Begeisterung übersehen. Du hast mir noch von Love Bombing geschrieben. Was war dein Gedanke dazu?
Ja, mein Gedanke war, dass es ist ja so ein Begriff, den gibt es, der kursiert momentan irgendwie, glaube ich, viel, auch wenn es dann so um so toxische Beziehungen geht und toxische Muster und was nicht alles irgendwie toxisch ist. Und Lovebombing ist so ein Aspekt davon, der immer mal wieder genannt wird. Das ist sozusagen am Anfang der Beziehung jemanden so mit Liebe und Aufmerksamkeit zu überschütten und die Person sozusagen so in absolut aufs Podest zu stellen und irgendwie sie ist das Beste, was es irgendwie überhaupt gibt. Und dann, wenn das dann entzogen wird, dann entsteht da, kann da so eine Dynamik entstehen, die halt sozusagen in der Dynamik selbst gewaltvoll ist. Ich meine jetzt nicht, also dass da jetzt körperliche Gewalt unbedingt ausgeübt werden muss, aber dass sozusagen die Person dann immer wieder, ja, diese Unsicherheit empfindet, warum ist das jetzt nicht mehr so, ne? Und warum wird mir das jetzt genommen? Diese Liebe und diese Aufmerksamkeit, die ich am Anfang bekommen habe. Und ich wollte damit nur sagen, dass es, glaube ich, schwierig sein kann, wenn man mit als Person mit ADHS eben diesen Hyperfokus hat und jetzt nicht, man will ja nicht toxisch sein, so unterstelle ich jetzt mal den meisten Leuten. Man will ja nicht irgendwie jemanden, man macht es ja nicht vorsätzlich, es ist ja nicht berechnend. Ich sage, es kann halt sozusagen dieses Gefühl entstehen oder diese Frage vielleicht bei ihm auch entstehen, scheiße, mache ich das? Und deswegen hatte ich das nochmal ins Spiel gebracht, weil das ja auch dann mit Unsicherheit dann einhergehen kann, dass man sich so denkt, so okay, bin ich jetzt eine super toxische Person, weil ich am Anfang irgendwie so begeistert bin und diese Begeisterung dann abflacht und so. Auf der Ebene meinte ich, dass das auch ein bisschen was dann mit dem Selbstwert unter Umständen machen kann. Oder auch damit, wie sehr man sich einlassen kann, ob man sich überhaupt traut, diese Begeisterung auch, ich sag mal, freien Lauf zu lassen. Ja. Das ist ja auch total schön.
Ja. Ja. Da dachte ich gerade noch, kommt für mich gerade gut dazu, dieses Thema Bindungstypen. Dann, es gibt ja Leute, die eher sehr stark Nähe suchen und andere, die eher ein bisschen Näheflüchter sind. Dann gibt es noch so Mischtypen. Und das bemerkt man oftmals erst, wenn es ernst wird, in Anführungsstrichen. Vielleicht können wir da nochmal gucken. Also so in der Dating-Phase bei Menschen mit ADHS weiß ich gar nicht, wie da dann Unterschiede ist. Hast du da Gedanken dazu?
Zu der Frage, welcher Bindungstyp
wie das vielleicht nochmal mit, ob das unterschiedlich ist. Weil, also meiner Erfahrung nach können sowohl sehr starke Nähesucher als auch Näheflüchter in der Anfangsphase sehr ähnlich sein, wenn die so ein begeisterungsfähiges Gehirn haben.
Mhm.
Und dann erst, wenn es dann weitergeht und in das wirkliche Einlassen aufeinander, zeigen sich diese Muster sind dann eher, das meinte ich so ein bisschen.
Ja, also wie das jetzt sozusagen bei ADHSlern generell ist, keine Ahnung. Ich glaube, dass es eben viel damit zu tun hat, was ich am Anfang schon meinte, so was für Lektionen man halt mitgenommen hat aus der Kindheit, ne? Und ich glaube zum Beispiel so ein Satz, der so ganz typisch wäre für die Vermeider, also die dann halt irgendwie auch eher dann gehen, so, ne? Mhm. Also so es gibt diese Honeymoon-Phase am Anfang, man ist total begeistert so, und wenn es dann ernst wird und irgendwie man stellt fest, die andere Person hinterlässt auch Haare im Abfluss und irgendwie muss man Termine koordinieren, das ist alles anstrengend und nervig und irgendwie macht die auch nicht so richtig das, was man irgendwie wollte, dann sozusagen eher sich zurückzuziehen. Mhm. Das wäre ja sozusagen das vermeidende Verhalten.
Und, ja, und auch, wenn das Vermeidende kommt ja auch, weil wenn jemand anders Bedürfnisse hat,
ja,
und man glaubt, die erfüllen zu müssen, aber das nicht, da sehr große Schwierigkeiten mit hat. Das ist ja auch, weil aus der Kindheit man das irgendwie ständig machen musste und dann alleine sich lieber durchbeißen musste, weil man nicht gelernt hat, dass das normales Geben und Nehmen ist oder so.
Mhm. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass so eine ADHS dazu führt, dass man so einen Satz, der typisch wäre für Vermeidende, wäre sowas, warum soll ich was sagen? Es bringt ja eh nichts. Warum soll ich da jetzt irgendwie groß rumdiskutieren? Warum soll ich meine Bedürfnisse äußern? Es bringt ja eh nichts. Also wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass man, ja, dass es nichts bringt, was zu sagen, sich auseinanderzusetzen, dass dann halt so, und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die haben Menschen mit ADHS auch immer wieder gemacht, so, ne, dass sie irgendwie versuchen, sich zu erklären oder versuchen, nochmal irgendwie aufzustehen und zu kämpfen und irgendwie dann irgendwie, bringt irgendwie dann nichts oder so, ne. Mhm. Also das, so könnte ich mir halt zumindest irgendwie erklären, dass das, wie das zusammenhängt, aber das ist halt auch nicht exklusiv, ne. Mhm. Also.
Also ich habe mal was gefunden, wo, beschrieben wird, wie eher die hyperaktiven ADHS-Menschen in Beziehungen anders reagieren als die ruhiger sind, eher vom unaufmerksameren Erscheinungsbild oder generell die dann eher eben mit Dichtmachen reagieren und zurück und Rückzug, während die anderen immer einfach noch mehr rudern und machen und tun und vielleicht auch Leute zuschwallern. Und genau, also spannend ist das dann, wenn diese Menschen so aufeinandertreffen.
Ja, das ist ja auch, also dieser Punkt von Overexplaining kennen ja auch viele ADHS-Leute. So dieses Gefühl, irgendwie grundsätzlich immer missverstanden zu sein. Und da kann man natürlich zwei Lektionen draus ziehen, so, ne, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Entweder du sagst, es bringt eh nichts, oder du sagst, okay, ich muss noch mehr kommunizieren. Ich muss noch mehr sagen. Ich muss noch mehr erklären, damit wenn diese Person mich nur verstehen würde, dann wäre das auch alles kein Problem mehr. Das sind halt zwei Deutungen aus derselben Erfahrung. Und insofern, ja, hängt das, glaube ich, schon da. Hängen die zusammen.
Beziehungsweise, also ich weiß bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das Gefühl hatte, man verstand mich früher nicht. Ich habe einfach immer nur geglaubt, ich habe recht. Ich habe halt alles durchdrungen, mein Gehirn, was unglaublich gern vernetzt. Und so habe ich halt Vernetzung gemacht und habe gedacht, die stimmen und die sind allgemeingültig. Und selbst wenn sie es gewesen wären, das ist ja auch egal eigentlich, aber ich habe auch gedacht, dass die andere Person das halt dringend verstehen muss und dann ihr Verhalten ändert. Und zwar so, wie ich das gerne hätte. Und da war meine ADHS ein großer Aspekt dafür, also das Nicht-Wissen, dass es das auch ist, also dass mein ganzes Verhalten daher kommt oder dass viele unserer Schwierigkeiten, nicht alle, auch damit zu tun hatten, weil ich bin ja auch nicht allein in der Beziehung gewesen, aber dass vor allen Dingen meine Inflexibilität und mein unglaubliches Wissen, dass das total stimmt, wie ich das empfinde und wie die Sachen laufen sollen, das hat, glaube ich, auch sehr viel dazu geführt, dass
ich glaube,
ja, da ein bisschen was schiefgelaufen ist.
Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Idee, nicht immer davon auszugehen, dass das stimmt, was man denkt.
Ja, das predige ich ja quasi täglich.
Ich weiß. ich nehme dir das mal ab, das nochmal sagen zu müssen. Ja. Aber also, ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Beziehung mit jemandem mit ADHS ist oder auch selber ADHS hat und in einer Beziehung ist. Nehmen wir doch mal das Beispiel Aufräumen und Haushalt. So, ich sehe, dass bei vielen Paaren, wo eine Person ADHS hat oder vielleicht sogar beide, das ist halt ein Thema. So, das ist ein Thema für einen alleine und das ist aber dann auch ein Thema in einer Beziehung. Und die Gefahr ist, dass das mangelnde Einbringen im Haushalt gelesen wird als Mangel an Liebe oder Mangel an Interesse oder Mangel an Wertschätzung für die andere Person. Und das ist, glaube ich,
also ganz viel Ungerechtigkeitsempfinden auch drin.
Ja, also auch, und das geht in beide Richtungen, ne? Das geht ja auch so, wenn ich jetzt, sagen wir, ich mache effektiv weniger im Haushalt, aber das, was ich mache, fällt mir ungleich schwerer, dann finde ich das natürlich total ungerecht, wenn die andere Person sagt, das reicht aber noch nicht. Und für die andere Person ist es natürlich ungerecht, weil irgendwie muss die Arbeit ja auch gemacht werden.
Ja.
So, oder ja, das kann man jetzt auch wieder hinterfragen, wie viel tatsächlich gemacht werden muss.
Also ich glaube, ich erlebe ganz, ganz oft, dass auch einfach so starke Ansprüche sind, sowohl von den ADHS-Personen an sich selber die Ansprüche, als auch von vielleicht dann Nicht-ADHS-PartnerInnen oder welche, die es nicht wissen oder wie auch immer, dass die dann diejenigen, die mehr, sagen wir mal, beim Thema Ordnung, denen es leichter fällt, Ordnung zu halten, dass die aber auch glauben, etwas müsste irgendwie sein. Etwas Bestimmtes müsste sein. Und dass diese Ansprüche machen das ja einfach auch noch oftmals so viel schlimmer. Also, ja.
Die Ansprüche und auch die Erzählung, dass das irgendwas Größeres bedeutet.
Ja,
das und an der Stelle ist es so geil, wenn man eine ADHS-Diagnose hat.
Ja.
Weil es einfacher macht, es zu erklären, dass das schwierig ist. Und dass diese Sachen nicht hinzubekommen eben nicht bedeutet, dass es mir egal ist. Weil ich denke ja ständig darüber nach, ich struggle damit, ich versuche das. Und auch wenn sozusagen die Ergebnisse nicht unbedingt für mich sprechen, sage ich mal, ist die Anstrengung trotzdem da. Und ich glaube, dass es total wichtig ist in Beziehungen, dass die Absicht zählt.
Ja.
Also, und nicht nur das Ergebnis, sondern die Absicht zählt, ob man etwas wollte und es halt einfach nicht geschafft hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, da in Beziehungen sozusagen sich gegenseitig auch das einzuräumen, ist einfach, und großzügig zu sein damit.
Das ist unglaublich wichtig. Wenn ich von meiner Erfahrung nochmal da berichten mag, dann weiß ich, dass in unserem Fall gar nicht unbedingt es die Tatsache war, dass ich Sachen nicht gemacht habe, klar, sondern weil ich immer dachte, ich muss die alle hinkriegen, hatte ich keine Aufmerksamkeit für unsere Beziehung mehr. Und ich habe mich so abgekämpft. Und das war natürlich dann umso schlimmer, dass dann die Beziehung nicht mehr weiterging, weil ich dachte, ich habe doch alles gemacht. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, bis hin zum Tinnitus, zum meine Beine rutschen weg. So viel Mühe hatte ich mir damals gegeben. Aber das war gar nicht das Problem, all diese anderen Sachen, sondern die Beziehung an sich, dass die vertrauensvoll sein kann, dass da ein Sicherheitsgefühl ist, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Das war das, was verloren gegangen ist. Und wo ich, ja, weswegen ich irgendwie so vielen Leuten, also ich freue mich für alle, die wenn ihre Beziehung noch eine Chance haben hat, auf diesen ADHS-Trichter kommen und da gemeinschaftlich drangehen können. Ich habe ja meistens die Betroffenen im Coaching. Und betroffen, das klingt so bescheuert, ne? Aber die Menschen mit ADHS im Coaching,
die armen ADHS.
Betroffen sind alle, sozusagen, ja, von allem, was so auf der Welt passiert. Nee, aber und da ist es super schön zu sehen, wenn das klappt, wenn das da in eine Kommunikation geht. Und da gehören natürlich immer zwei dazu.
Das ist ja auch die Herausforderung, wenn man die Diagnose noch nicht hat, dass man viele Sachen gar nicht erklären kann. Also das, so weiß ich nicht, mein Lieblingsbeispiel dafür ist so, naja, wie sage ich, ich habe 3 Monate lang jeden Tag daran gedacht, es zu machen und ich habe es nicht geschafft. Da sage ich eher, ich habe es vergessen. Das ist so eine Verkürzung von einem Sachverhalt. Mein Gefühl ist, das Ergebnis ist am Ende das Gleiche. Mhm. Aber das, was da drin verloren geht, ist die Absicht. Und deswegen meine ich, die Absicht zählt, dass man sagt, ich habe es versucht und ich habe es nicht geschafft. Und dass man sich auch die Zeit nimmt, solche Sachen zu sagen und beziehungsweise auch das überhaupt erst zu merken. Ich habe so lange gesagt, ich habe es vergessen, dass ich meine eigene Absicht auch gar nicht mehr erkannt habe.
Ja. Dass ich meine eigene Absicht, ja. Ja, Selbstwahrnehmung. Da dachte ich gerade noch, was ja auch oft ist, dass wenn wir etwas nicht können oder wenn Leute etwas nicht können, dann werden sie oft defensive, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, weil sie teilweise oftmals, weil sie nicht wissen, wie sie es verändern können und denken, sie müssten es aber schon verändern können.
Ja, ja.
Und da finde ich es super wertvoll zu üben, dass man Dinge aussprechen darf, vielleicht erstmal vor sich selbst, vor Menschen außerhalb der Beziehung oder schriftlich oder dann mit der Person, mit der man da gerade eine Beziehung führt, dass man schon erstmal, dass man das aussprechen darf, ohne eine Lösung zu haben. Und auch, dass die Person, wenn da eine dabei ist, dass die nicht sofort zu einer Lösung springt. Mhm. Sondern,
oh, das ist schwierig.
Ja, das ist super schwierig.
Also wenn man so ein Klugscheißer ist wie ich, dann fällt es sehr schwer, nicht immer gleich mit der Lösung
zu kommen. Ich hatte früher auch immer, also tendenziell, ja, haben wir das, glaube ich, normal. Mhm. Aber erst recht, wenn jemand ganz offen ist, sich vulnerabel macht und seine Ratlosigkeit oder deren Ratlosigkeit offenlegt, dann mit einem Mach doch so und so reinzukommen, ist richtig wie ein bisschen Gewalt. Mhm. Weil die eigentlich gerade so offen sind und am Suchen. Und es ist ganz schwer, dann offen zu bleiben. Mhm. Oder man denkt halt, okay, dann muss ich das jetzt so machen, versucht dann nach diesem Ratschlag zu handeln, aber war da selber noch gar nicht so weit und scheitert schon wieder. Ne? Scheitern ist ein schönes Wort, aber man empfindet es als Scheitern. Und dann, siehste, und dann, je nachdem, wie die Beziehungsdynamik ist, geht das dann von vorne los oder es wird dann irgendwie noch doller oder mehr Schweigen.
Mhm. Ja. Was ich ganz hilfreich finde, um mal so was Konkretes, was ich mache, zu sagen.
Ja.
Das ist so manchmal so ein bisschen zu unterscheiden zwischen mir und meinem Gehirn. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ja, wir sind irgendwie alle ein Individuum, ein Mensch, ganzheitlich in sich, keine Ahnung, ganz so. Ja. Aber manchmal hilft es halt auch, um ein kleines bisschen Abstand zwischen sich und seine Gedanken zu bekommen, zu sagen, mein Hirn macht damit gerade das.
Ja, genau.
Also, und das, man muss das dann nicht ADHS nennen oder so, aber zu sagen, okay, pass auf, als du das gesagt hast, weißt du, mein Hirn hat daraus gerade konstruiert, du magst mich nicht oder ich mache was falsch oder was auch immer so, ne? Ja. Und dass sozusagen man das auch erlaubt, dass sich auch vielleicht einfach sozusagen zwei Gehirne unterhalten in dem Sinne, dass diese Deutung, die man an alles Mögliche dranhängt oder auch an die Schwierigkeiten, also sozusagen, ja, mein Hirn macht da dicht oder so.
Genau.
Dass man, ja, das finde ich total hilfreich, einfach so als so eine sprachliche Sache, weil das auch nicht heißt, dass man jetzt, was man sagt, die absolute Wahrheit ist.
Ja, genau, das finde ich schön, dass, weil ich habe ja momentan keine Beziehung dieser Art mit einer anderen erwachsenen Person. Ich merke das aber, dass ich das manchmal, also im privaten Austausch, manchmal mit meinem Sohn mache, wenn ich was gesagt habe, was ich nicht gut fand. Manchmal sage ich, das habe ich gemacht, manchmal sage ich, aber mein Gehirn ist da gerade so. Und ich mache das aber auch viel, gebe das auch so weiter, wenn es darum geht, rauszufinden, warum eine Person was tut, warum ich prokrastiniere, warum ich gerade dies oder jenes mache, also so ADHS-Sachen zu entlarven. Und eben nicht als Abtrennung, sondern um wertneutraler sein zu können. Mhm. Und um dann lösungsorientierter sein zu können. Weil dieses Konzept von Ich, das ist ja, boah, das ist ein Riesending.
Das ist also ein Fass.
Ja.
Und dann bist du schon bei I?
An der S und I, oder I war ich schon. Oh, ja. Imposter, ja genau.
I wie ich, dachte ich gerade.
Genau. Ja, ja. Nee, sind wir vorbei, muss ich nochmal rum ums Alphabet. Aber ich mache hier zwischendurch auch immer andere Folgen. Ich habe nochmal den Begriff Bedürfnisse aufgeschrieben. Mhm. Weil ich glaube, dass es abgesehen davon, dass ADHS für Individuen und Beziehungen und soziale Konstrukte sowohl schöne Sachen als auch Herausforderungen mit sich bringt, geht es für mich ganz viel darum, dass man immer für sich guckt, beide Seiten, was haben wir für Bedürfnisse als Individuen und in einer Beziehung. Mhm. Und dass man da offen, dass man sich die auch selber erfüllt und nicht glaubt, eine andere Person muss das immer machen, dass man die auch offen kommuniziert und da miteinander, dass man sich traut, da einander Gehör zu verleihen. Und das ist jetzt wieder ein Thema, was dann manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Menschen können aus verschiedensten Gründen auch Schwierigkeiten haben, Bedürfnisse sich zu erfüllen. Wenn wir jetzt auf dem ADHS-Zug bleiben, dann muss ich erstmal überhaupt selbst wahrnehmen, was Bedürfnisse sind. Ich muss mir zugestehen, dass ich die haben darf. Ich muss exekutive Funktionen brauchen, um sie zu erfüllen und regelmäßig in mein Leben zu holen. Vielleicht Kommunikationsfähigkeiten erlernen, um die auch auszudrücken. Genau, werfe ich hier mal in unseren Raum. Hast du da Gedanken dazu?
Hab ich da Bedürfnisse zu?
Hast du Bedürfnisse?
Ich finde, dass diese Sache mit den Bedürfnissen erstmal, ich finde, das ist nicht so super einfach. Mhm. Und weil man hat halt ständig welche. Bedürfnisse. Irgendwelche. Und da für sich selber auseinander zu dröseln, erstmal überhaupt sie zu erkennen und dann Strategien zu finden, wie man sie erfüllen kann und dann das auch noch zu kommunizieren, wenn man sich doch sowieso immer so viel Mühe gibt, nicht zu kompliziert zu sein, weil man ja sowieso immer entweder zu laut oder zu leise oder zu viel oder zu wenig ist. Ist total, ich finde, das ist schon schwierig. Es ist halt auch wichtig.
Ja, so. Natürlich ist es nicht leicht. Es reicht nicht, wenn man das nicht kann. Oder noch nicht kann, wenn wir mal daran. Und vor allen Dingen zu unterscheiden, was sind jetzt Bedürfnisse, die wirklich diese andere Person mir dringend erfüllen muss. Also was muss diese Person machen, damit ich in der Beziehung mit dieser Person glücklich bin? Und wann will ich lieber gehen? Oder was ist was, wo ich sage, das kann ich mir eigentlich auch selber erfüllen und die Person kann aber mir auf anderem Wege entgegenkommen oder so? Mhm.
Und ich glaube, dass, also viele Menschen mit ADHS sind ja sehr sensibel für die Schwingungen anderer. Und ich kenne das von mir, dass, wenn ich in den Raum komme, ich sehr gut auf dem Schirm habe, wie die Bedürfnislage ist von allen Anwesenden, außer von mir. Und ich auch lange Zeit diese Bedürfnisse, die da so rumschwirrten von all diesen Menschen, als einen Auftrag gesehen habe. Und ich glaube, für mich war das ein ganz wesentlicher Punkt, den Unterschied zwischen Auftrag und Information. Wenn jemand in meiner Gegenwart ein Bedürfnis hat und ich merke das, egal ob die Person das jetzt sagt oder nicht, ne, dann kann ich sagen, okay, das ist eine Information, die ich über diese Person habe, weil ich bin sehr einfühlsam, ich habe da gute Antennen oder vielleicht hat sie es mir auch gesagt. So, ne? Das ist aber noch nicht dasselbe wie ein Auftrag an mich, dass ich das erfüllen muss. Und selbst wenn es ein Auftrag ist, ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich diesem Auftrag folgen will.
Ja.
Also, weil das ist ja die große Gefahr, dass wenn man sehr, sehr feinfühlig ist für die Bedürfnisse anderer Leute, dass man dann auch immer denkt, man muss die dann auch irgendwie erfüllen. Nee, einen Scheiß muss man.
Genau, dazu, also es kommt einmal das, zu glauben, so das People-Pleasing und also schwer Grenzen setzen können. Und dazu kommt noch eine Impulsivität, wo man dann gleich auf irgendwas anspringt. Und entweder aus Begeisterung oder warum auch immer. Und manchmal noch so ein fehlendes Gespür für was sonst im Leben so los ist. Und schwupps, genau, hat man das schon gemacht. Sind alles Lernprozesse. Also ich arbeite viel im Coaching an Grenzen und an all diesen Sachen, weil das so kombiniert mit dem, also unglaublich viele Menschen mit ADHS da Schwierigkeiten haben und entweder sich dann halt komplett abblocken oder eben immer wieder ihre Grenzen verlieren und da irgendwo diese Balance so schwer finden können. Und wenn man sie dann aber hat, das ist für mich immer dann so wie, wenn man das kann, es fühlt sich an die Atmung ist freier, das ist wie klares Wasser trinken, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und es ist nicht so viel Druck oder so viel Reue im Nachhinein. Und ja. In Beziehung ist natürlich nochmal wieder spannend, weil das Menschen sind, die uns entweder sehr nah sind, weil man sie schon lange kennt oder sehr auf eine Art nahe gehen, weil man gerade sich frisch verknallt hat. Und dann ist es manchmal, das ist ja dann wirklich die Probe aufs Exempel, weil dann so viele Emotionen drin sind, dass gar nicht mehr unbedingt alle Hirnareale so funktionieren, weil einfach Alarmsysteme angehen und so weiter. Mhm. Dann ist das manchmal ganz schön schwer. Das ist auch so. Aber ich meine, deswegen gibt es ja auch für Paare Coachings und so weiter. Es ist manchmal schwierig, wenn ADHS ins Spiel kommt, weil die Themen, die bei ADHS eine Partnerschaft besonders machen, die sind nicht unbedingt eben psychologisch zu erkennen. Ich habe das mal irgendwo in einer Präsentation von jemandem gehört, dass wenn jetzt generell psychotherapeutische Probleme haben, wenn Leute das haben, dann ist das entweder kognitiv, aufgrund von nicht angepassten oder nicht angemessenen Gedanken oder emotional, weil dann die Emotionen auch irgendwie nicht angemessen sind. Und das kann natürlich bei ADHS sein mit der Regulation. Aber weil auch das Miteinander etwas eingeschränkt ist. Und das ist ja, passiert ja alles auch. Aber wir haben dazu ein ADHS-Gehirn, das einfach anders gestrickt ist und das Schwierigkeiten hat oder das anders Informationen aufnimmt, sie anders verarbeitet, sie anders abspeichert, Menschen anders handeln. Und darum, ne, wenn man, darum ist das so super wichtig, dass, glaube ich, beide Seiten sich informieren und zwar nicht nur mit ganz oberflächlich ADHS ist Fokusprobleme, sondern wirklich, wie wirkt sich ADHS auf den Alltag aus? Woran, also ne, sowas, wieso ist die Person mal ordentlich und dann wieder bricht alles zusammen? Wieso ist die nur so am Kämpfen oder wieso macht die jetzt gerade so dicht? Wieso ist die immer zu spät? Dass man sich solche Sachen wirklich, also diese Mischung, oder für mich ist es ganz wichtig, die Psychoedukation da drin, dass die Leute sich informieren und beide sich informieren. Und gleichzeitig aber auch nicht immer nur die ADHS-Person das Problem sein darf.
Das ist nämlich, das dachte ich auch gerade so, ne, das ist, also diese, wenn man nämlich die ADHS und sich selbst immer irgendwie als dieses Problem begreift, also die andere Person ist mit einem zusammen, obwohl man so viele Schwächen hat, dann hat man natürlich immer das Gefühl, dass man was ausgleichen muss. Und das ist ein enormer Stress.
Und dann gibt es also, auch eine Dysbalance. Also das,
genau. Und dann ist es umso schwieriger, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, wenn man das Gefühl hat, eigentlich sollte man gar keine haben, weil man kann ja schon froh sein, dass die andere Person einen überhaupt aushält.
Ja, und genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da vielleicht sich auch regelmäßig sich selber oder auch in der Partnerschaft sagt, was man eigentlich an einem mag und schätzt und vielleicht auch immer wieder klar macht, dass auch die andere Person einen braucht auf eine Art, ne?
Ja, also weil ich meine, es ist ja auch, also das würde ich mir jetzt vielleicht zum Ende hin auch nochmal wünschen. All die Sachen, die das auch total toll machen, mit einer Person mit ADHS auch in einer Beziehung zu sein. Also dass eben zum Beispiel, ich würde bei mir sagen, so, ich habe so ein gutes Gedächtnis für so Informationen, die emotionalen Wert haben. Also ich, keine Ahnung, ich vergesse vielleicht deinen Geburtstag, aber ich vergesse eben nicht, wie deine Katze aus der Kindheit hieß oder so. Und ich merke mir Sachen, die bedeutungsvoll sind und die ich auch als bedeutungsvoll erlebe von der anderen Person. Und ich weiß, also ich habe eine Idee davon, was meinem Partner wichtig ist.
Ja.
So. Und also, ja.
Ich dachte nur gerade, wenn wir das wieder aber alles zusammenpacken wollen und wir sind ja einfach der Mensch, der wir sind, mit einer bestimmten Hirnvernetzung und die ist aber ja auch nicht fest gebaut, aber so sagen wir mal, die Grundlage dieses ADS-Gehirns, das ist ja so irgendwie immer da, das ist so eine Hardware, auf der wir dann arbeiten, aber das einfach generell, glaube ich, wichtig ist, die eigene Liebenswertigkeit zu erkennen. Und das kann man machen, indem man sich mit der ADHS auseinandersetzt, mit Scham auseinandersetzt und auch lernt, sich als fähige Person zu erleben. Man kann es aber auch machen, indem man ganz allgemein an Selbstwertthemen rangeht, indem man ja alte Glaubenssätze aufarbeitet, indem man sich seine persönlichen Bedürfnisse erkennt und danach lebt, die Werte erkennt und danach lebt, also sich da sehr viel auch für sich schon erfüllen kann und sich dann sicher und gut und richtig in der Welt erleben kann. Und dann bin ich einfach als Person liebenswert. Und die ADHS ist halt eine Sache, die beschäftigt einen natürlich, weil es wenn darum geht, okay, wenn ich jetzt nicht ständig zu spät sein will, dann muss ich dies und das machen und dann ist das auch in der Partnerschaft Gespräch. Aber dann ist das nicht, die Person ist hier immer voll Troublemaker und die andere Person immer voll super und ja, hat alles im Griff.
Oh, Katrin, ey, wir müssen uns auch einfach mal nicht so anstrengen. Also das ist so eine ADHS-Erfahrung. Ich glaube, die haben so viele dieses Gefühl, wir müssen uns ständig anstrengen, um irgendwie die Sachen auf die Reihe zu kriegen, um der anderen Person gerecht zu werden, um dieses zu tun, um jenes zu tun, ey. Und ich streng mich an, weißt du, beim Abwasch und beim Müll runterbringen und beim Haushalt. Und ich streng mich dann genauso an, immer 100%ig für die andere Person irgendwie da zu sein, meine Aufmerksamkeit bei der zu halten. Nicht, keine Ahnung, ich finde Fernbeziehung beim Zoomen, Skypen, wie auch immer, irgendwie nicht zu doll rumzuruckeln, damit die andere Person nicht denkt, dass ich irgendwie nicht dabei bin. Oder keine Ahnung, weißt du, diese ganzen Sachen, wo man sich selber sowas auferlegt, dass man so sich ganz dolle anstrengen muss. Ja. Und ich glaube, wenn man, also und wir müssen das, uns nicht das so
stimmt,
anstrengen.
Das stimmt, also das unterschreibe ich 1000-mal und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt von einem guten Leben mit ADHS, dass man das nicht immer so machen muss. Und gleichzeitig haben wir diese Gehirne, die immer auch so nach vorne gehen. Und da aber vielleicht, also dieses Anstrengen für jemanden, aber ich glaube, es ist auch, es einmal sind das Glaubenssätze. Ich muss dies besser machen, ich muss das anders machen, ich muss. Und gleichzeitig ist es aber auch, was das Gehirn viel von alleine macht. Es ist viel unterwegs und denkt rum und das ist ja auch erstmal, da ist dann gar keine Wertung drin. Und je mehr man das loslassen kann, dass man muss, dann kann man in diese positive Vorwärtsbewegung auch gehen, weil die vielleicht zu einem gehört oder man das genießt, wenn man das möchte. Aber man muss darunter eben nicht so leiden und sich nicht so von sich selber entfernen für eine andere Person.
Mhm.
Ja. Ja. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob es noch irgendwas gibt, was ich noch zum Thema Beziehung mit rausgeben möchte oder Liebe. Oder vielleicht hast du auch noch was. Ich gucke nur, denk nur mal einen kleinen Moment nach. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein.
Ja, außer, ich hätte noch einen Punkt zu diesem Unterschied zwischen Obsession und Liebe. Weil ich glaube, dass man das fühlen kann. Und es ist natürlich nie 100%ig so, ne? Aber ich meine auch diese Erfahrung, dass ich süchtig war nach Alkohol, ich weiß, wie dieses Wollen sich anfühlt. Mhm. Dieses dopamingetriebene Wollen, das ist was, das setzt mich unter Strom. Da geht es darum, etwas zu kriegen. Und in dem Moment, in dem ich es habe, wird es uninteressant. Und dieses Ziehen, ich kenne dieses Ziehen und ich kenne das auch in Bezug auf Menschen, dass ich so ein Ziehen habe.
Ja.
Und bei diesem Ziehen geht es nicht darum, diese Menschen in meinem Leben zu behalten, eine Beziehung mit ihnen zu pflegen, langfristig mit ihnen zusammen zu sein. Da geht es nicht um Liebe, sondern da geht es um das Wollen.
Mhm.
Und ich glaube, dass wenn man ganz ehrlich zu sich ist und da mal so reinfühlt, dann spürt man da den Unterschied, ob etwas einen, ich sag mal, aufbringt und unter Strom setzt oder ob etwas einen auch gleichzeitig runterbringt. Und das kann natürlich auch beides gleichzeitig da sein. So, als ich mich in meinen Partner verliebt habe, da war das beides da. Da war irgendwie, ja, da war so ein Strom, ja, weil ich so dachte, mein Gott, der ist so toll. Und da war auch gleichzeitig so eine unfassbare Ruhe, die das bei mir ausgelöst hat. Und diese Ruhe ist letztendlich auch das, was, wenn man dann, wenn diese erste Verliebtheit sozusagen vorbei ist, das ist ja dann die, mit der man auch arbeiten will. Mhm. So. Und auf die man sich auch immer wieder so besinnen kann und was ja auch eine Beziehung irgendwie schön macht, dass man bei der anderen Person auch ein Stück weit zur Ruhe kommen kann.
Ja.
Und dass es da um, ja, um das Pflegen geht.
Ja. Ja, das finde ich schön, weil du bist jetzt auch darüber noch genau über diese Anfangsobsession nochmal in dieses mit jemandem dann Zusammensein. Und ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wenn es darum geht, vielleicht Beziehungen von Menschen, die zusammenleben, wie geht das, wie macht das? Ich habe mal eine Mail bekommen und ich werde darauf auch, glaube ich, nochmal ein bisschen konkreter eingehen in der Folge, wo es darum geht, ich möchte doch meinem Partner so gerne helfen. Mhm. Und das ist ein bisschen, das ist ganz schön und auch löblich. Oder auf eine Art, also sagen wir mal, es ist ein anerkanntes, schöne Sache, wenn man helfen möchte. Es führt nur meistens zu einer ungünstigen Dynamik in einer Beziehung, wenn eine Person immer hilft.
Mhm.
Und ich glaube, es geht darum zu lernen, wie man unterstützen kann. Das sagte mal ein Klient von mir, der irgendwann, jetzt habe ich's. Ich muss es selber machen, aber nicht allein. Das fand ich ganz schön.
Ja.
Und seitdem hat er das volle Kanne immer gemacht und so auch in so einer Partnerschaft, man, viele Sachen ist halt so, dass man die entweder selber macht oder man spricht ab, wer wie was delegiert wird, weil ja Menschen mit ADS mehr Energie brauchen für Müll runterbringen und solche Sachen, das muss man halt immer bedenken. Faden verloren. Aber wo war ich jetzt? Scheiße, ich sollte hätte nicht abbiegen
sollen. Das muss man bedenken, dass Menschen in einer Beziehung mehr Energie brauchen.
Nee, davor.
Du musst es du musst es selber machen.
Ach so, aber nicht genau, dass man guckt, wie kann man vice versa, also auch eine Person mit ADS kann ja auch Sachen, eine Person ohne ADS unterstützen und sie macht es aber trotzdem selber. Und wie kann man als Team zusammenarbeiten und da was etablieren, dass man zusammen Dinge bespricht regelmäßig und auch eine Austausch da hat, der wertschätzend ist. Das finde ich wichtig, wenn man zu sehr in dieses Ich will doch helfen geht, dann fühlt sich auch die Person mit ADHS eben wieder so klein und fehlerhaft und dann ist das, dann ist man nicht auf Augenhöhe und dann ist auch ein Knicks in der Beziehung.
Ja, und ich glaube, vielleicht ist das Beste, was man da üben kann, ist dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also, dass wenn mir jemand davon erzählt, womit er gerade struggelt, ich nicht sofort, wie du gerade gesagt hast, auch in den Lösungsmodus switche, sondern vielleicht auch frage, so was brauchst du denn? Oder möchtest du gerade einfach nur erzählen? Oder gibt es was, wo ich dich unterstützen kann? Aber das letztendlich ist halt, ich weiß, dass das auch schwierig sein kann, weil manchmal, also auch als Person mit ADHS, ich kenne Leute, die haben das Gefühl, sie sind mit allem ein bisschen zu schnell. Und ich kenne Leute, die haben das Gefühl, sie sind mit allem ein bisschen zu langsam.
Ja.
Und da können auch diese unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen, können einem da schon auch reingrätschen, dass man das Gefühl hat, so es ist aber wie, es passiert ja gar nichts. Oder es geht viel zu schnell oder es geht viel zu langsam. Oder dass man, ne, so. Und das halt aber irgendwie anzuerkennen, dass jeder Mensch auch seine eigene innere Zeit hat, die und das Sachen halt manchmal auch ein bisschen brauchen.
Mhm.
Und diesen Raum dann auch geben zu können. Das ist nicht einfach, weil man natürlich auch will, dass es der anderen Person gut geht. Das sind ja auch das sind ja gute Intentionen. Ich will, dass es der anderen Person gut geht und ich selber habe vielleicht eine Vorstellung davon, wie das wäre, was die Person machen müsste, damit es der jetzt gut geht und dass das doch jetzt bitte auch mal schnell sein soll. Aber darum geht's halt nicht.
Ja. 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 Ich danke dir. Ich finde, das könnten wir jetzt als schöne Schlussworte so stehen Gerne. Lassen. Ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, dir
Und auch. Den HörerInnen auch natürlich.
Euch auch. Tschüss.